Wie funktioniert das für UnternehmerInnen in diesen Zeiten, mutig Transformation, Veränderung zu gestalten und ihr Unternehmen fit zu machen für die Zukunft? Was braucht es menschlich? Ja, und was sind sonstige Rahmenbedingungen und Herausforderungen? Und wie kannst du denen begegnen? Lass dich gerne von dieser wunderbaren Folge mit Martin Hoffmann inspirieren, der für meine Begriffe ein ganz besonderes Quäntchen Mut, Vertrauen und Menschlichkeit mitbringt. Viel Freude mit dieser Folge. So, herzlich willkommen, Martin Hoffmann, heute im Podcast Next Level Leadership. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Martin, ich bin in LinkedIn auf dich gestoßen. Wir kannten uns witzigerweise vorher gar nicht und haben im Nachhinein erst festgestellt, dass wir doch ein paar persönliche Verbindungen auch haben. Und was mir bei dir aufgefallen ist, waren tatsächlich eine ganze Reihe von Posts, die, wir haben da eben schon drüber gesprochen, so eine ganz besondere Energie miteinander verbindet. Also zum einen bist du ja Unternehmer, du bist Geschäftsführer in einer GmbH, da kommen wir gleich noch drauf. Dann bist du natürlich in der Form auch Führungsperson und du bist, wenn ich das aus meiner Sicht sagen darf, noch vergleichsweise jung. Das heißt, da habe ich mir gedacht, spannend, spannend, möchte ich gerne mitreden. Vor allen Dingen auch, weil ich bisher noch keinen Unternehmer hier im Podcast habe.
Ja, also freut mich total, das zu teilen. Da habe ich Lust drauf.
Ja, sprechen wir doch mal einfach über das Unternehmertum. Fangen wir mal damit an. Also das ist ja auch das, womit man dich auf LinkedIn am meisten sieht. Die Iseki Maschinen GmbH. Wie bist du dahin gekommen? Wie wird man mit, wie alt bist du? Anfang 30, Mitte 30, Ende
Das
30?
ist nett, ja.
Nett?
Aber ja, Anfang 40.
Anfang
Ja.
40, okay. Wie kommt man an den Posten?
Ja, das ist vielleicht so der typische Fall und nicht der Idealfall in Deutschland, per Erbe. Ne? Hier geht es ja noch wie im Königreich zu manchmal. Ne? Auch vielleicht ein Steuerthema, was man nochmal separat behandeln kann. Aber unabhängig davon ist es so, dass wir ein Familienunternehmen haben. Mein Großvater hat das mal gegründet. Dann hat mein Vater das übernommen. Und mit meinem Vater hatte ich lange die Diskussion, ob ich das machen will oder nicht. Und hatte ihm auch ganz klar gesagt, das will ich auf gar keinen Fall machen. So, ne? Mit 18 wollte ich mich sehr abgrenzen und meinen eigenen Weg gehen und war auch also einer der wenigen in meinem Jahrgang, wo ich dann, für mich war immer klar, was ich wollte. So, ich wollte immer Softwareentwickler werden. Das war straight. Ne? Ich habe schon mit
Spannend.
16 viel programmiert. Ne? Damals waren auch so die ersten Zeiten des Internets und sowas und mich da reingefuchst, so richtiger Nerd irgendwie. Ne? Und habe das dann auch studiert bei Venlo, 4 Jahre. Habe Software Engineering studiert. Und habe dann auch gedacht, ah, vielleicht mache ich noch einen Master, um noch ein bisschen tiefer reinzukommen, war dann in Deutschland ganz kurz in meine Nase ins deutsche Studiensystem reingesteckt. Das war ein bisschen schockierend kurz. Da habe ich gedacht, arbeiten wir eigentlich auch ganz gut. Ne? Und dann gab es zu der Zeit halt schon ja ziemlich viel. Ich war in Düsseldorf unterwegs, ziemlich viel, ich sag mal so, in Anführungsstrichen, hippe Firmen, sah es zumindest für mich von außen so aus. Ne? Die hatten dann Kicker und sowas und dann gab es Freitagsvorträge und
Ah,
sowas. Und
cool,
dann habe ich
ja.
gedacht, ach, das kann ich jetzt haben so und es gibt auch richtig Geld jeden Monat. Ja, und dann bin ich IT-Berater geworden für individuelle Entwicklung von Software. Ja, und das habe ich ein paar Monate gemacht. Dann habe ich meinem Vater gesprochen, habe gesagt, ich wäre doch lieber, also wenn ich selbst gestalten kann, was ich tue, so, dann ist doch so Unternehmer sein eher
Ja.
meins. So, also es ist vielleicht schon nie meine große Stärke gewesen, Befehle anzunehmen, so. Ja, also geführt werden, vielleicht immer etwas schwierig, mal eher so rebellisch vielleicht von der Grundeinstellung. Und dann, ja, und dann haben wir halt diskutiert darüber, wie das gehen kann. Aber vielleicht immer so, warum kam das so schnell, dass ich dachte, ich will das eigentlich anders haben. Ich war halt im Job. Und dann hatte ich eigentlich Bock, das zu machen, was ich machte. Ich hatte ein cooles Projekt bekommen am Anfang, fand das spannend und hatte aber auch direkt eine ganze Reihe an Sachen zu kritisieren. Weil ich wollte den neuesten Kram benutzen, so eine Technologie, wo wir stehen, so, zu der Zeit, aus meiner Sicht, wo die IT hingehört, was ich auch im Nachhinein gezeigt habe, wo es hingeht. Aber die Firma hatte natürlich eigene Interessen, ihre alte Software sozusagen da zu
Ja,
verkaufen.
ja.
Ich habe dann ein Projekt gepitcht, sogar beim Kunden, fand das auch spannend. So, der sagte, nee, irgendwie war das dann auch nicht, weil ne, meine Chefs haben das nie unterstützt, weil ich nicht der Legacy-Software, so alten Kram,
Ja,
mitverkaufen wollte. So,
ja.
ne. Dann habe ich Provision bekommen für Überstunden, die ich gemacht habe. Ne. Das heißt, um mein volles Gehalt zu bekommen, sollte ich eigentlich jeden Tag 2 Stunden länger im Büro bleiben. So. Wir haben aber dann auch nicht mehr immer gearbeitet beim Kunden 2 Stunden länger, so muss man ehrlich sagen, weil wenn du einen Tag 8 Stunden programmierst,
ist schon ein bisschen her, da hört jetzt keiner mehr zu von damals.
Ja, ich sage ja auch nicht, wer es war, ich glaube, ich stehe und kein Profil. Also, aber solche Dinge dann, und ich fand das hochgradig frustrierend, dass es gar nicht darum geht, was ich konnte, gar nicht darum ging, was man für den Kunden hätte Cooles machen können, so. Das ist total politisch langwierig war. Ich weiß nicht, war es eine endlose Diskussion darum, wie Artikelnummern bei dem Kunden gestaltet werden, ein sehr großes Unternehmen. Und ging es hintenrum so natürlich so, ja, es geht hier nicht darum, ob das irgendwie gut verarbeitet werden kann oder Sinn macht, sondern da gibt es die Partei und die muss jetzt mal recht kriegen und die muss mal recht kriegen. Und ich dachte, oh Gott, das will ich so, das will ich auf gar keinen Fall. So.
Ja.
Ja, und dann straight ahead bin ich zu meinem Vater und sagte, ja, lern noch was Anständiges, dann kannst du kommen. Dann habe ich ein MBA-Studium gebucht und bin gekommen. So,
ja. Okay. Wow. Also gab es da, du hast beschrieben, diese praktischen Fragen, war es dann nachher, wo es auf den ersten Blick vielleicht jetzt gar nicht so sinnvoll erschien, das alles zu tun. Ist Sinn, dass das sinnhaft ist, dass du selbst was machen kannst, das scheint für dich sehr wichtig zu sein, grundsätzlich bei dem ganzen Thema, oder?
Ja, also ich muss davon überzeugt sein. Das ist heute noch das Gleiche wie damals. Mhm. Das ist heute auch, ich verkaufe ja Dieseltraktoren und die sind im Kern auch super nützlich. Das heißt, die Säge müssen wir hin zu platzieren.
Ja.
Unsere Dieseltraktoren, wir kaufen halt Traktoren in Japan ein. Das macht so ungefähr 50% unseres Geschäfts aus.
Ja.
Das sind Landwirtschaftsmaschinen in Japan. Wir bauen die um zu Kommunalmaschinen. Das heißt, die machen Schneeräumen, Rasenmähen so im Kern.
Ja.
Laubbergen, so alles, was in der Stadt, Kleinstadt, Kommune gemacht werden muss und wofür man so einen Traktor braucht. Also schon echt, wenn man sich damit beschäftigt, ein essentielles Werkzeug für die Kommune. Ne? Mhm. Einfach keiner kommt auch zu Fuß, wir sind gerade so auf dem Gehsteig unterwegs, wo wir kleine Traktoren haben, irgendwohin, wenn da nicht geräumt ist. Ne? Dafür braucht man solche
richtig.
Maschinen. Ne? Man will Freizeit haben, Parks, Rasengeschnitten, so, ne? Das ist total sinnvoll, finde ich. Das kann ich guten Gewissens verkaufen. Jetzt kommt halt dazu, dass ich denke, ja, und wir verbrennen Diesel, um das zu machen. Das ist mir technologisch so das, was am bekanntesten ist und vielleicht auch aktuell noch gut funktioniert. Und dann merke ich aber auch, ich bin nicht überzeugt davon, dass das langfristig gut geht. Deswegen pushe ich jetzt schon so bis ans Limit. Ich habe gute ausgleichende andere Kollegen bei mir, die dann, mit denen ich dann versuche, den Mittelweg zu finden, auch Elektroprodukte da rein. Auch wenn mein Haupthersteller Iseki die nicht hat, dann finde ich die woanders und sage halt, dann holen wir uns die daher. Und wir gehen in diese Transition. Also ich schiebe eigentlich kontinuierlich an der Veränderung. Und das ist halt auch das Schöne für mich, Selbstunternehmer zu sein, dass ich dann sagen kann, ja, so eigentlich kann mir mein Unternehmen ja nie langweilig oder doof werden. So. Und das ist eher so, ich verliere den Drive oder verliere die Übersicht, wo ich eigentlich hin will. Ne? Und dann kann ich mich darum kümmern. Dann kann ich wieder einen neuen Track aufnehmen und dann macht es auch wieder Spaß.
Witzig. Kannst du dich noch an deinen ersten Tag erinnern? So erster Tag, jetzt bist du Geschäftsführer. Wie sich das angefühlt hat?
Also,
ist ja auch eine schöne Transition, wo wir schon dabei sind. Auf das andere kommen wir gleich nochmal.
Ja, ich bin nicht als Geschäftsführer natürlich gestartet. Und das war auch richtig gut, muss ich sagen. Also Riesenkompliment an meinen Vater. Der hat für uns diesen Übergangsprozess ziemlich gut geführt, so muss man echt sagen.
Mhm.
Ich fand das damals nie so richtig gut. Wir haben uns so oft in den Haaren gehabt, aber rückblickend muss ich sagen, ist es für solche Generationswechsel, glaube ich, echt smooth gegangen.
Ja.
Und ich bin halt gestartet, so typischerweise Assistent der Geschäftsführung. Typischerweise hatten wir damals mal 2 Geschäftsführer. Das war einerseits mein Vater, der sich so um Vertrieb und Technik gekümmert hat, Marketing. Und ein zweiter, der so Personal, Rechnungswesen, das ganze Finanzthema, legale Themen und sowas gekümmert hat. Und damit wir dann auch nicht in so einen Konflikt reinkommen, sagte mein Vater damals schon, ja, der bildet dich quasi aus. Ne? Du bist der Assistent von dem so und lernst da. Und da habe ich auch erstmal ganz klassisch so gelernt, wie man dann eigentlich sich vorstellt, wie man Geschäftsführer ist. Und, ne? Also ich weiß noch, so ein wichtiger Punkt war für ihn, dass wir persönlich die offenen Posten kontrollieren müssen. Und dann lassen wir uns von der Kollegin aus der Buchhaltung, die heute noch da ist, sehr geschätzte Kollegin, ausgedruckt die offenen Posten geben. Alle. Das ist ein Papierstapel, DIN A4 gewesen, so 3 Finger vielleicht so hoch.
Ja,
ne?
Wow.
Und dann gehen wir die durch. Und das am Anfang war es natürlich spannend. Ne? Mal gucken, ne? Wer hat denn bezahlt, ne? Wer nicht, ne? Und so weiter.
Aha, schon wieder nicht.
Und dann sind wir da durch und beim zweiten und dritten Mal sag ich so, ja, die Kollegin hat ja mit Textmarker schon angemarkert, wo es schwierig ist und hat dann meistens auch schon Kommentare angeschrieben, wo sie jetzt, ne, wo sowas hat. Und wir fragen dann genau diese textgemarkerten Stellen nochmal ab, nachher so, ne, was denn der Mehrwert, den wir so da rein, ja, ist einfach wichtig, das zu tun, so, und dann, das zu tun, so, und dann, ja, bin ich durch verschiedene, auch so Aktionen, die halt sehr von früher kommen, wo ich sehr viel Widerstand gespürt habe, wo ich also, so will ich es auch nicht machen, und, dann war ich dann irgendwann, als ich soweit Geschäftsführer war, das, und dann, ist, 5 Jahre später, glaube ich, gewesen sein, war ich zum Teil auch schon so in dem alten Fahrwasser drin, dass ich meinen neuen Gedanken gar nicht sofort, oder dass mir gar nicht sofort klar war, dass ich das jetzt machen kann. Auch immer noch mit meinem Vater gemeinsam dann Geschäftsführer. Das heißt, am Anfang war mir klar, was ich eigentlich anders haben wollte. Dann bin ich eine ganze Weile so mitgefahren. Dann wollte ich Dinge ganz anders machen. Ja, und dann war auch eine recht chaotische Phase, sag ich mal so.
Ja.
Bis ich dann eigentlich so für mich das klar hatte. Da musste ich auch eine ganze Weile erst alleine Geschäftsführer, man sei es wirklich seit 2018, wo ich dann sage, okay, ich muss hier wirklich dafür sorgen, dass ich meinen eigenen Handabdruck hier Unternehmen unterbringe.
Mm. Ist ja interessant, ne? Diese Übergangsphase von du kommst frisch rein mit dem Antritt, so jetzt werde ich dann irgendwann Chef, ich lasse mich hier ausbilden und dann erstmal in Widerstand zu gehen gegen alles, was da so ist. Und vielleicht ziehen wir es auch gerade noch ein bisschen größer. Ich merke das bei mir im Moment, so mit der Welt auch. Ich bin ganz viel im Widerstand. Und wir wissen ja so, in Widerstand gehen ist ja nicht immer so zielführend, ne? So, weil so viel Energie da drin gebunden wird. Und dann einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, ich laufe jetzt mal mit. Okay, ich habe es noch nicht in der Hand, das wirklich zu ändern. Aber man kann sich ja mal so ein bisschen, ne, merken, wie es sein könnte. Um dann aber doch wieder in der Routine quasi sich einzugrooven, und hinterher festzustellen, oh, ich hätte es schon längst anders machen können, aber ich habe es gar nicht gemacht.
Ja.
Das ist ja interessant eigentlich, ne?
Ja, das ist so, dass man den Moment nicht direkt mitbekommt.
Ne? Ja. Und dann, also fließend irgendwie alles, ne?
Ja, also das spannend. Ist auch für mich in der Retrospektive nicht immer alles chronologisch so aneinander zu bekommen. Aber ich habe so unterschiedliche Phasen nachher, wo ich das sortiere.
Ja.
Ja. Aber spannend. Die Übergänge dazwischen sind immer, glaube ich, noch mit extra Chaos.
Dann. Ja, und der erste Tag dann als Vollgeschäftsführer, wie war der dann?
Also ich weiß noch genau, das Büro habe ich heute noch. Ne? Ich bin nicht in das Büro von meinem Vater eingezogen, weil ich einfach wollte dann, so meine eigene Art immer schon haben.
Ja,
so.
Ja.
Und dann nehme ich halt das, der andere Geschäftsführer ist in Rente gegangen. Und ich dachte, dann ziehe ich bei dem ein und mache von da aus das so. Und da habe ich auch sehr versucht, diesen Habitus irgendwie dann auch fortzuführen, ne? Immer mit Krawatte immer ins Büro und so und Anzug und das war immer komisch für mich so, ne? Wir haben uns auch ganz lange noch gesiezt alle und so, ne? Also das war viele Sachen, wo ich gedacht habe, ui, das fühlt sich komisch an so.
Mhm.
Ja, aber also das Gefühl war nicht so von vornherein, ah, jetzt bin ich ja Chef von allem, ne? Ich glaube, ja, ich habe auch erst seit kurzem akzeptiert, es gibt ja so, weiß nicht, bei uns Unternehmen und vielen anderen auch so die Gewohnheit, dass manche Leute sagen dann gern Chef zu einem so.
Ja.
Ich fand das immer ätzend so. Und ich glaube so seit 2-3 Jahren sehe ich halt so, weil ich es auch akzeptieren kann, dass es einfach unterschiedliche Charaktere gibt, die unterschiedliches brauchen und so sagen, okay. Ne,
für dich bin ich Chef.
Für dich bin ich Chef.
Wenn man deine Mitarbeiter fragen würde, also man, sie sind ja jetzt hier nicht bei uns, ne, was würden die, wie würden die deinen Führungsstil beschreiben? Was würden die vielleicht über dich als Chef sagen? Was denkst du?
Also, sie würden bestimmt betonen, dass sie sehr viel Freiheiten haben, so, dass sie auch alle mit mir schwierige Situationen haben und, ja, vielleicht ein bisschen brauchten, um dahin zu kommen, wo wir heute stehen, so, um zu verstehen, was ich will. Ja, aber ich glaube so, dass der Führungsstil insgesamt sehr kollegial, sehr vertrauensvoll ist. Ja, ich glaube, so kann man das in Kürze beschreiben. Ich will dir nicht zu viel in den Mund legen.
Ja, wenn wir ein bisschen weiterdenken, so auf diesem Thema, ich finde es im Coaching mit Führungskräften immer so ganz spannend, auch rauszufinden, was sind so Leitlinien, was sind so Prinzipien, also was sind Themen, die unbedingt passieren müssen auf einem gewissen Level, ohne jetzt zu konkret zu werden, dass du selbst als Führungskraft sagen kannst, das ist mein Stil, damit fühle ich mich wohl hier. Gibt es sowas bewusst für dich, so Leitlinien, Leitprinzipien in irgendeiner Form? Oder andersrum, was darf auf gar keinen Fall passieren vielleicht? Wo reagierst du allergisch?
Ja, also wir haben ja tatsächlich, wie viele Unternehmen auch so, ne, Leitbild oder wie das uns Ezeki Haus, ne, angelehnt, also Toyota Haus, so Lean-Prinzipien, das ist verstanden. Und das hat drei Grundwerte, auf denen das steht. Das ist Mut, Vertrauen und Menschlichkeit so. Mhm. Und das sind, ne, ich sage immer so, ne, ey, ich bin nicht dafür da, die hier jeden Tag im Unternehmen nur zu verschenken oder dass es die irgendwie, dass ich die mache, so, ne. Das ist eher so, ich will, dass es so ist und ich will, dass ihr euch darum kümmert, jeden Tag, dass die am Leben erhalten werden. So muss man sich immer erinnern, die gehen immer wieder mal verloren. Wir werden immer wieder Dinge tun, die dagegen verstoßen. Aber der Unterschied ist halt, wir können uns daran erinnern, dass wir die am Leben halten. So. Und ich weiß noch, also zum Beispiel, was ich ganz plastisch im Kopf habe, ist also was konkretes Beispiel, was darf nicht passieren. So. Wir hatten mal eine Diskussion, da hatte ich schon die Abmahnung auf dem Tisch. Also wie gesagt, meine Leute arbeiten echt frei, so, ne, Personal und alle. Ne, und ne, ich kann ihnen auch gut vertrauen, so. Jemanden, der dann irgendwie nicht regelmäßig pünktlich gekommen ist, war es, glaube ich, war das Thema. So, ne? Ja. Und wenn eine Abmahnung ist, so, dann frage ich mal schon nach, weil wissen die Kollegen auch so, besser bringen wir die und erklären kurz, was für der Hintergrund ist und warum wir was machen wollen.
Ja.
Und da ging es dann darum, der konnte nicht kommen, weil er sich um seinen kranken Vater gekümmert hat. So, ne? Und da habe ich gedacht, Leute, komm mal zusammen, so, ne? Meint ihr das ernst, so, ne? Dass wir jetzt jemanden abmahnen,
weil er nicht.
Weil er irgendwie, ne, echt zu Hause Probleme hat gerade so, ne? Und das war ganz witzig im Nachhinein betrachtet so, weil uns dann wie kollektiv ist so mein Team aus dem Traum erwacht so, ne? Die waren halt so, aber wir müssen doch Regeln einhalten unterwegs und dann hieß das war echt peinlich, ne? Das darf uns eigentlich nicht passieren so, ne? Uns ist trotzdem passiert. Ja, und das sind halt so Dinge, wo ich immer will, dass wir halt über die Themen reden, bevor wir jetzt irgendwie krasse Schlüsse daraus ziehen. Ich habe auch bestimmt schon Entscheidungen getroffen, die zu impulsiv, ne, oder ungünstig waren, so, aber auf Sicht will ich immer halt, dass wir versuchen, alle mitzunehmen, dass wir auch immer die beiden Seiten hören, wenn es irgendwo Streitereien gibt oder also ja, ne, da gibt's, ich finde, das passiert im Unternehmensumfeld zu oft, dass man sehr klare, starre Vorgaben hat nach dem Motto, so muss Arbeit ja halt irgendwie sein, so.
Ja.
Aber es ist eigentlich Quatsch, es ist die Fantasie von einem Einzelnen oder von mehreren. Und wenn man darüber redet und auch mit allen Beteiligten auf Augenhöhe wirklich zuhört, dann kann man auch eine Lösung finden, die die Menschen weiterbringt und das Unternehmen so.
Seid Mensch, ne?
Ja, das ist halt ganz oft vergessen, so, ne?
Ja. Was würdest du sagen, wofür braucht es heutzutage Mut als Unternehmer?
Ja, das ist eigentlich im Moment ist das erste Beispiel, was mir in den Kopf kommt, auch eigentlich zeigt, wie verrückt die Zeit ist. Kollegen sagen auch zu mir so, boah Martin, hoffentlich geht das mal gut, was du dir überlegt hast, so, ne, mit dem Klimawandel und so, dass wir jetzt so viel auf Elektro setzen.
Ach, du hast dir den Klimawandel überlegt?
Ja, sozusagen. Ne? Da sieht man so, da ist die Angst vor der Veränderung, dass ich jetzt sage, okay, ne, wir investieren jetzt. Ne? Und das sind dann schon große Investitionen. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, knapp für 1 Million jetzt Geräte gekauft, die wir erstmal nur vorführen. Ne? Die kauft noch keiner, die stehen am Lager. Das braucht schon Mut, weil es irgendwie diesen Gegenwind kommt. Und ich finde das, wenn ich sage, es ist crazy, ist es halt, weil es ja gleichzeitig aus einer unternehmerischen Sicht total intuitiv ist. Ja, halt, der Markt wird sich verändern so. Ne? Spätestens wenn, ich sag mal, Sylt untergegangen ist, dann wird selbst die AfD Klimaschutzregelungen einführen oder sowas, ne, weil einfach eine Mehrheit dafür da ist und nämlich Katastrophen passieren so. Und da muss man darauf vorbereitet sein. Ne? Also du musst halt mutig, finde ich, in diese Richtung gehen, dass du sagst, ey, da kommt eine Katastrophe auf uns zu und ich bereite uns darauf vor. So. Und ihr habt zum Großteil auch keinen Bock, A, von der Katastrophe zu hören, B, euch darauf vorzubereiten, weil es euch vom Tagesgeschäft heute abhält. Aber wir machen es trotzdem.
Wie schaffst du das, da so stark drin zu bleiben? Also es ist ja, du beschreibst, da kommt Gegenwind, da kommt Irritation, da kommt Zweifel, ne? Und wenn dann da, ich weiß nicht, wie viele Leute vor dir stehen und du hast das dann 10-mal gehört, 15-mal, wie schaffst du das, bei dir zu bleiben dann in dem Moment?
Also ich glaube schon, dass mich das viel Energie kostet, so, dass ich auch mehr machen könnte, wenn das nicht so wäre. ja, ich verstehe die Leute. Also ist jetzt nicht, dass ich sage, irgendwer ist dumm oder so, oder versteht das nicht so. Ich glaube, ich kenne es von mir selbst gut. Vor einigen Jahren habe ich hart damit gestruggelt, da durchzukommen, dass ich sage, ach, es gibt wirklich den Klimawandel so, ne? Also, was ich privat, irgendwie hatte ich das immer schon im Hinterkopf so, aber
dass man sich
dieses
so richtig
akzeptieren
intensiv,
ja. So. Und da gibt es ja am Anfang so eine Phase, ich glaube, das machen viele dann, wo man denkt, oh, um Gottes Willen, ne? So still, das, aber es kann doch nicht sein. Ne?
Aber
dann
so
guckt man
schlimm
sich irgendwie draußen
nicht,
um und alle fahren mit dem Auto zur Arbeit und alles fließt normal und ich gehe in den Supermarkt, kann alles normal kaufen. Jetzt, das kann doch jetzt kein echtes Problem sein, ne? Sonst wird ja jemand was tun, irgendwie so. Ne? Hm. Und dann gibt es ja verschiedene Phasen aus, wahrscheinlich so, du kennst sie wahrscheinlich besser als ich, ne? Leugnung, ne? Bis man irgendwo vielleicht beim Akzeptieren ist und was zu tun kann. Das heißt, ein Punkt ist bestimmt, dass ich sagen kann, ich kann euch alle verstehen, so.
Mhm.
Und wir müssen es trotzdem tun. Und ich glaube, was mir halt auch Kraft gibt, ist, dass ich sage, das ist mein Job, so, ne? Dafür bezahle ich mich,
ja.
Das zu tun, so.
Dass
ne?
es euch auch in 20
so,
und in 30 Jahren
wenn
noch
jetzt
gibt,
einfach, wenn es kein Klimaproblem gibt und wir einfach diese Trecker verkaufen müssen, stückweise so, einfach mehr jedes Jahr, würde es mich nicht interessieren, so. Würde ich wahrscheinlich auch sagen, ich suche mir mal einen Geschäftsführer, der macht das für mich so.
Mhm.
Ne? Das können andere viel besser als ich. Fertig. Ne? Sollen die das machen? Ne? Mach ich mir einen schönen Tag mit irgendwas anderem. Ne? Gibt's genug andere Dinge. Ne? Oder mach noch zwei andere Unternehmen oder was weiß ich was. Also,
ja, ja. Ich finde das total spannend. Also du hast vorhin dieses unternehmerische Intuition, das Thema hast du, bist du dran entlang geschraubt so gerade, zu wissen, ja, ich habe mich damit beschäftigt, war ein schwieriger Prozess, muss ich ganz ehrlich sagen, mir geht's genauso. Also ich weiß nicht, wer mal die Bücher von der Maya Lunde gelesen hat, Geschichte der Bienen oder Geschichte des Wassers, also kann ich nur empfehlen, da ist wirklich in Prosa gegossen, wie das mal aussehen kann. Also das ist wirklich erschütternd. Und dann zu sehen, draußen läuft alles normal. Das heißt, träumen wir alle? Kriegen wir das nicht mit? Und ich glaube, Menschen sind einfach so gestrickt. Es ist, was nicht wirklich fühlbar ist, was irgendwie Gruppen von 50 Leuten überschreitet, das überfordert uns so. Das heißt für mich, und das ist auch hier Thema Next Level Leadership immer, ist so ein bisschen immer wieder die Frage, auch hier zu gucken, was braucht's denn, um vielleicht auf ein nächstes Level von Führung zu kommen, was genau mit solchen Dingen umgehen kann? Jetzt hast du das Stichwort Intuition schon gebracht. Ist das Intuition? Ist das, was war der Moment? Kannst du dich daran erinnern? Gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, ey, es hilft jetzt alles nicht, ich muss mich damit beschäftigen? War das eine Eingebung? Kam das in der Meditation, beim Kuchenbacken, auf dem Fahrrad? Ich weiß es nicht.
Also das ist auch vielleicht nur wie die Übergänge, wo wir vorhin schon das besprochen haben. Ich stelle mir vor, dass es irgendwann da war. Ich kann es den Weg dahin schwer beschreiben. Ich weiß,
Ja.
Dass Umwelt oder auch so größere Zusammenhänge mich ewig schon interessiert hatten. Ich hatte auch damals irgendwann mal das Stichwort Peak Oil mitbekommen und dann hatte ich mir ewig viel dazu durchgelesen und gerade so, krass, gibt's das, ne? Gibt's das Ölfördermaximum erreicht? Ne? Und was bedeutet das eigentlich? Ne? Haben sich ja Leute anscheinend vertan, war noch lange nicht erreicht. Ja, es gibt so Themen, die kommen zu mir und ich glaube halt, ein Großteil auch meines Jobs ist es, diese ganz weichen, ganz subtilen Ideen zu denken, zu spüren und denen dann nachzugehen.
Mhm.
Das ist, wenn ich viel über eine Sache nachdenke, ist mein Geist ja auch offen dafür, Dinge zu sehen. So.
Ja.
Hier fällt nur so ein Beispiel, woran ich das festmache zum Beispiel, ist, wir haben 2023 damit begonnen, eine Serviceflotte aufzubauen, wo wir direkt Wartung für größere Kunden von uns machen mit Elektrofahrzeugen.
Ja.
Finde ich sehr zukunftsweisend, ne? Langlebige Produkte, Service überhaupt wichtig, einfach, ne? Also das ist, finde ich, eine gute Sache. Das ist für mich viel schöner als mehr verkaufen, denke ich, mehr Service. Ne? Wir reparieren jeden Tag, finde ich eine tolle Sache, so von Klimaaspekten,
ja,
von der Nachhaltigkeit her. Und jetzt natürlich die Herausforderung so, wir brauchen dafür mehr Kunden, so. Und da grübe ich irgendwie drumherum so, und denke, ist das? Und dann fahre ich meine 40 Kilometer zur Arbeit letztens so und dann sagt mein Gehirn sozusagen, ey Martin, guck mal da. Und da war ein Elektroauto vom anderen großen Kunden auf dem Abschleppwagen. Ne? Da denke ich, ach, guck mal, ne? Den merke ich mir. Ne? Weil den wir jetzt sofort mal ansprechen,
ja,
braucht der nicht vielleicht einen besseren Abschleppwagen sozusagen. Ne?
Ja.
Und so finde ich ja diese kleinen Momente, von, ich sehe irgendwas.
Ja.
daraus was zu machen, jetzt durchlöchere ich das Unternehmen, um rauszufinden, wer ist zuständig, wer kann dann mit uns irgendwas tun, so. Und daraus wird vielleicht dann ein größeres Geschäft später. Die muss ich ja permanent in irgendeiner Form machen.
Ja.
Genauso wie ich komme auf die Idee, denke, oh Mist, wir haben Dieselfahrzeuge, wir brauchen vielleicht Elektrofahrzeuge. Wer könnte das sein? Wir haben jetzt unter anderem mit Alltrack angefangen, dem bin ich ein halbes Jahr hinterhergelaufen. Von der ersten Idee, wo ich dachte, das kann doch nicht sein, dass die nicht mit uns arbeiten. So, ne?
Das kann doch nicht sein. Ja, spannend. Ich fand es auch ganz schön, und vielleicht passt das auch zusammen, weil das wäre meine nächste Frage. Als wir dann den ersten Kontakt hatten und ich dich gefragt habe, ob du kommen würdest, ob du denn überhaupt Zeit hast als vielbeschäftigter Geschäftsführer, weißt du noch, was du mir geantwortet hast?
Wahrscheinlich, dass ich nicht so beschäftigt bin oder so.
Ich habe total lachen müssen, weil du hast mir gesagt, ich verstehe meine, sinngemäß, ich weiß jetzt nicht mehr wortwörtlich, ich verstehe meine Aufgabe so, dass ich dafür sorge, dass ich möglichst wenig zu tun habe. Und ich dachte nur so, spannender Ansatz, weil die meisten Führungskräfte, mit denen ich zu tun habe, gerade auch in diesen Transitions, gerade in den Karriereentwicklungsschritten, sind eigentlich so im Hustling und Bustling, dass genau diese Energie für dieses, wie kann man das nennen, screenen, feine aufpassen, die kleinen Momente sich beschäftigen mit Energien, mit Ideen, dass das gar nicht mehr möglich wird. Wie erlebst du das?
Ja, also kann ich total nachvollziehen. Und ich kämpfe da irgendwie schon lange mit. So, weil es gibt diesen, vielleicht auch gesellschaftlichen, diese Vorstellung vom Geschäftsführer, der ballert, ne, so, und macht den ganzen Tag.
Ja, gerade als Geschäftsführer musst du doch was tun, dafür wirst du doch bezahlt, oder
ja,
nicht?
Ja, so, ne? Und das ist oft genug, wo ich dann denke, mache ich eigentlich genug für mein Unternehmen eigentlich? Und also es gibt wahrscheinlich fast keinen Tag, wo ich nicht diesen negativen Gedankenloop mache. Ne? Nach dem Motto, ah krass, heute fahre ich zu Julia, mache Podcasts und fahre wieder zurück. So
So viel Zeit, ist das eigentlich was?
Ja.
Genau, übrigens an der Stelle, wir sitzen hier richtig zusammen. Das ist erst das zweite Mal in der Podcast-Historie, dass ich einen Gast so vor mir sitze. Und ich finde es großartig. Ich danke dir an der Stelle, dass du vorbeigekommen bist.
Also ja, danke dir. Ich finde das einfach auch, das macht einen Unterschied, finde ich, wenn man sich persönlich trifft. Und jetzt ist ja der Punkt, dass ich merke, dass es das braucht, aufmerksam zu sein, sich mit Gedanken zu beschäftigen. Mhm. Ich habe bestimmt an der Hälfte aller Arbeitstage das Problem, so ein, vielleicht ein Autorenproblem, ich sitze vor einem weißen Blatt. Was mache ich eigentlich heute, um mein Geschäft voranzubringen, so?
Mhm.
Ne? Was starte ich? Was sind die Auswirkungen davon, wenn ich das starte? Ne? Prokrastiniere ich? Ne? Tue ich irgendwas dagegen, dass ich nicht prokrastiniere, so? Also, ich habe enorme Freiheit mir erarbeitet, mir organisiert rum. Ich habe ein super Team unter mir, mhm, an Leuten, denen ich alles gebe, so, was ich mache. Ab und zu passiert es mir aus Versehen, dass ich noch was annehme, so, aber es wird eigentlich fast alles weitergeleitet an die. Und ich sehe es als super wichtig an, das zu tun, was ich tue. Ich denke auch, dass ein Großteil der Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben, die wir heute schon erfolgreicher machen, darauf basieren, dass ich das so mache.
Ja.
Also diese Serviceflotte, ne, das sind halt, im Endeffekt könnte man fast sagen, ich mache so wenig dabei, man fragt sich, ob es überhaupt notwendig ist. Aber wenn keiner da ist, der den initialen Start setzt,
genau das zu tun,
dann ist keiner da, der den initialen Start setzt. So. Und alle anderen sind halt da drin, das zu tun und also richtig tief drin zu sein. Und auch krassen Respekt vor meinen Kollegen. Ne? Manche von denen sind echt lange unterwegs. Ne? Die zögern nicht, wenn ein Termin sonst wo auf der Welt ist, da hinzufliegen, hinzufahren, das zu machen. So, ne? Also ich sage immer schon, ey Leute, passt auf euch auf, bitte. Ne? So, ne?
Ja.
Ich kann auch den Spaß verstehen natürlich, ne? Wenn man so drin ist. Ne? Ich kenne es auch von früher. Es ist natürlich auch ein eigener Reiz, vielleicht auch eine Dopamin-Thematik, so, wenn du jeden Tag Anrufe von Kunden kriegst und Maschinen verkaufst. So, ne? Das ist auch cool, so, das macht Bock. So. Aber dem will ich mich gar nicht hingeben, weil es unserem Unternehmen nicht gut tun würde. Es braucht mich in dieser anderen Rolle. So. Und ja, das ist, ich finde es gleichzeitig schwer, weil es halt auch für mich persönlich diesen Struggle mit sich bringt aus, ist es eigentlich das Richtige? Was ist heute eigentlich das Richtige? Welche Schritte unternehme ich, ne, um das zu machen? Was habe ich eigentlich in der letzten Woche dafür getan, dass wir Umsatz gemacht haben oder so? Die Auswirkungen sind manchmal sehr weit weg davon zu sehen. Ja, und gleichzeitig ist es halt auch das Einzige, was ich will und kann. So, ne? Also ich bin überhaupt kein guter Treckerverkäufer. Ne? Ich weiß nicht, ob ich schon einen Trecker aktiv verkauft habe, sozusagen. Ne?
Ja. Ich glaube, das ist ohnehin so ein Verständnis, was früher ja viel weiter verbreitet war. Ne? Dieses, der Chef ist der, der es am besten kann. Also ich glaube, gerade in Deutschland sind wir da ganz vorne mit dabei. Also der beste Mitarbeiter wird dann Chef, weil er es halt am besten kann. Und Führung ist ja was ganz anderes. Also ich finde es bemerkenswert zu sagen, ich mache mich so frei, dass ich mich schon wieder anfange, mit der Freiheit zu hadern. So Freiheit und Verantwortung geht ja miteinander Hand in Hand. Das ist auch ein spannender Diskurs, den man auch gerade auf Demokratie hochziehen könnte. Sparen wir uns heute. Was würdest du sagen, sind so in den letzten Jahren, was waren so große Herausforderungen, wo du gemerkt hast, oh, jetzt komme ich ja an eine Grenze? Oder vielleicht auch irgendwas, wo du festgestellt hast, ist mir richtig gut gelungen.
Ja, also ich denke, so fast schon Standard natürlich ist die Herausforderung Covid gewesen.
Ja.
Wobei ich auch sagen muss, mein Unternehmen hatte ich vorher schon ordentlich in Chaos versetzt. So ne, eine ganz eigene Geschichte nochmal. Ich habe versucht, Selbstorganisation einzuführen mit der Brechstange so ein paar Jahre und habe danach wieder aufgeräumt. Und dann waren unsere Zahlen auch nicht so gut und die Banken standen schon auf der Matte. Und ich hatte wirklich so Gespräche, wo dann der Bankberater mal gesagt hat, Herr Hoffmann, ne, ist das, haben Sie das denn noch alles hier so
im Griff?
Und
also für alle, die jetzt gerade sich fragen, was ist Selbstorganisation, ist ein sehr fortschrittliches, sagen wir, Organisationskonzept, was kaum von Unternehmen bisher in die Praxis umgesetzt wurde.
Ja.
Nach Frédéric Laloux hänge ich gerne mal in die Shownotes rein.
Ja,
zum
tolles
Nachlesen.
Buch, inspiriert immer noch, denke ich.
Ist auch weitreichend gedacht und es muss halt anschlussfähig sein, ne?
Ja.
Mit dem, wo du gerade bist.
Vielleicht nochmal so, auch wenn du Frédéric Laloux ansprichst, er hatte diese Farben, aber ich versuche mal vereinfacht zu sagen, so jeder Mensch hat ja verschiedene Ausprägungen, wo er so seine Stärken sieht. So. Mhm. Und meine war vielleicht mehr so im, was man dann grün oder vielleicht auch gelb oder so nennt, wo man einfach sagt, so ein bisschen über den Dingen drüber denken, Gleichberechtigung, ne, solche Themen und
Großdenken.
Ja, jeder hat auch irgendwo Abneigung und ich glaube, meine große Abneigung war auch lange Orange, also Erfolg. Ne? Also das würde ich wirklich sagen, ich habe mich nie als so Erfolgsmenschen gesehen, der jetzt sagt, ne, ich brauche eine fette Uhr, ein fettes Auto und dann muss ich dann noch weiter höher schneiden, weil das hat für mich nie funktioniert so. Und diese Abneigung ist aber auch für mich total kontraproduktiv gewesen im Unternehmen, weil als Unternehmer ist halt Erfolg auch nicht verkehrt, so, ne, dass am Ende des Jahres ein guter Gewinn irgendwie da ist,
ja.
Macht die Sache deutlich leichter, ne?
Ja.
Dann habe ich mich eingelassen, auch aufgrund dieser Notsituation, ne, wir hatten Covid, unsere Finanzzahlen waren nicht gut, es gab verschiedene Herausforderungen im Unternehmen. Ich hatte vorher immer gerne mit Coaches zusammengearbeitet, ne, und ne, so an den softeren Themen vielleicht, ne, wenn man das so nennen will. Und da habe ich gedacht, ich brauche jetzt einen, der richtig aus dem Finanzbereich kommt, so, ne? Und der Ex-Banker, wir haben eine gute Zeit zusammen dann gemacht. Der hat mir auch eigentlich bis heute mein Unternehmen strukturiert. Ne, der sagt, der ist der Einzige, den ich sieze dann auch, und das muss auch so sein. Ne? Herr Hoffmann, wir unterteilen Unternehmen in drei Bereiche, ne? Entlang der G&V, Vertrieb, Betrieb, Verwaltung. Ne? Das sind meine drei Bereichsleiter heute noch. Ne?
Ganz strukturiert.
Ganz strukturiert. Und dann, und da muss was rauskommen. Ne? So und so viel Prozent vom Umsatz muss unten rausfallen. Ne? Dann brauchen sie mich nicht mehr. Ne? Und dann haben wir es aufgebaut. Ich habe die Leute gefunden. Und seitdem sind wir in vieler Hinsicht auf einem guten Kurs. So, wir haben jetzt einen Top letztes Jahr gemacht. Dieses Jahr wird eine Herausforderung werden. Eine Herausforderung heißt aber für uns immer noch, wir sind in den Zahlen positiv. Mhm. Nicht da, wo ich jetzt auch und der Bankberater uns gerne sehen würden, so vielleicht von den Prozenten her. Vielleicht schaffen wir es doch noch. Mhm. Ich habe auch Spaß daran zu drehen, dass wir da hinkommen. Mhm. Ja, aber es war eine krasse Herausforderung auch, weil ich diesen Widerstand bei mir gemerkt habe. So, ne? Ich habe dann auch zu Hause meiner Frau, kann ich auch so reden, die sagt dann sag ich auch so, ich werde jetzt ein Jahr oder ein paar Jahre werde ich Orange Martin, ne, werde ich Orange. Ja.
Orange Martin, sehr schön. Also an der Stelle vielleicht kleiner Hinweis für Zuhörer, das Konzept, auf das Martin sich hier bezieht, heißt im Original Spiral Dynamics, hänge ich dir auch einen Link rein. Und da werden mit den Farben werden bestimmte Entwicklungsstufen beschrieben. Und Orange ist eben eine Entwicklungsstufe, die ist für die Wirtschaft total wichtig und darf gerade mitgedacht werden bei allen Veränderungen, die wir in Zukunft, glaube ich, haben. Keine Veränderung ohne die Kohle dafür. Auch das ist Energie.
Ja, absolut. Das ist, ich habe auch jetzt mein Bereichsleiter-Team ist enorm divers, würde ich mal sagen. Jetzt nicht von außen betrachtet. Immerhin eine Frau dabei, was ich sehr begrüße schon mal. Versuche immer, dass wir die Quote insgesamt höher bekommen. Aber auch so von dieser Farbzusammensetzung. So, ne? Ich habe jemanden dabei, der sehr Ordnung mag. Ich habe jemanden, der mein Orange-Mangel total ausgleichen kann. So.
Ja.
Ja. Und ich habe jemanden dabei, der Grün gut bedient. So. Und die drei zusammen so, ne? Und dann natürlich wieder das ganze restliche Unternehmen. Das ist eine viel bessere Balance. Und diese Vorzüge von Balance genießen zu können, anstatt meine Präferenzen alleine durchzubringen, ist, glaube ich, sehr hilfreich fürs Unternehmen.
Auf alle Fälle. Wann und wo und wie vielleicht auch hast du gelernt, du hast das vorhin beschrieben, da gab es so einen inneren Widerstand in mir. Ich habe das richtig gespürt. Das war ein Thema, interessiert mich eigentlich gar nicht. Wie hast du gelernt, so einen Widerstand wahrzunehmen und dann entsprechend, ich nenne es jetzt einfach mal demütig, damit umzugehen? Also es auch als eigenes Feld zu verstehen von, da musst du vielleicht mal tiefer reingucken.
Ja, also ich habe ja lange Coaching-Ausbildung gemacht. Tom Andreas, großartig, hat mich damals überhaupt erst abgeholt. Das war in dem ganzen Selbstorga-Rahmen so. Da hatte ich zwei Top-Beraterinnen, die mich da mitgenommen haben so. Und die sagten immer zu mir, Martin, so schön und gut, du willst das, aber du hast leider keine Ahnung, was du hier machst. So, ne? Und ich war ja Informatiker, ne? Also ne, das war so, wo ich herkam. Ja, und ich natürlich noch. Und dann habe ich so, ach, Kommunikation kann man lernen irgendwie so. Und dann war ich beim ersten NLP-Practitioner und dachte so, ach so, okay, ja.
Ja.
Ja, und da habe ich auch meine Frau jetzt kennengelernt. Die kam da gerade aus Vipassana. Da dachte ich, ja, das will ich auch. Und dann wäre ich 10 Tage ins Schweigeretreat gegangen. Und da merke ich dann schon, ne, das habe ich auch seitdem mit Ups und Downs gepflegt, aber so Meditation gehört bei mir zum Tagesritual. Morgens früh, im Moment, ich sitze 20 Minuten. Das ist für mich so eine gute Balance irgendwie.
Ja.
Und ich übe jeden Morgen, also das ist jetzt nicht, dass ich denke, so, ich muss meditieren, dann werde ich erleuchtet. Das hatte ich auch mal, habe ich aber abgehakt. Dann denke halt so,
für später, ja, kommt noch.
Ich muss lernen, mich selbst zu beobachten. Ne? Ich muss diesen zweiten Prozess am Laufen halten in meinem Kopf, wo ich mich selbst sehe. So, das funktioniert natürlich mal mehr oder weniger. Aber das ist für mich die Möglichkeit, mich selbst zu sehen. So, dass ich einfach merke, ach krass. Also es passiert oft bei mir am Tag, dass ich denke, witzig, was du gerade gedacht hast. So, ne? Oder dass ich so meine eigenen Gedanken kommentiere. Und ich glaube, das resultiert daraus. Und das ist auch, glaube ich, einfach eine wichtige Fähigkeit, so, dass man etwas von sich selbst losgelöst ist. So.
Der Stefan Klung, der zuletzt im Interview war, der hat da den Satz geformt, wie kriegst du mit, dass du dich mitkriegst? Ne? Also irgendwie. Ja,
du musst üben.
Ja, ganz genau. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Wie ist das? Du hast das da, sich selbst zugucken, wie hast du das genannt, den zweiten Blick auf sich?
Ja, also ich habe immer noch ganz präsent eine Erinnerung, die kann mittlerweile natürlich auch verzerrt sein, so, aber das ist für mich noch nachfühlbar, wenn ich mich erinnere an meine erste, bisher auch einzige Vipassana. Danach habe ich nur kürzere Sessions gemacht. Aber das ist halt 10 Tage Schweigen so. Und auch abgetrennt im Kloster und nicht Kloster, aber sowas in der Art, ne? Und ich weiß noch genau, wie ich an Tag 3 da saß und mir genau ausgemalt habe, was das für ein großer Quatsch ist, ob die Leute hier alle
Dagger
nicht
sind.
So richtig irgendwie laufen. Und was ich hier überhaupt tue. Und wem ich das gleich sagen werde. Und aber auch so ein bisschen, wie doof mein Leben ist, wie schlecht alles überhaupt ist und dunkel so. Und ich saß dann da und dachte, okay, ich mache noch diese kleine 2-Stunden-Session noch mit, die hier läuft. Und dann saß ich da, mir tat alles weh, tat Beine weh, ich hatte diese Gedanken im Kopf so. Und es ist gar nichts passiert, es war ja Schweigen, also keiner hat irgendwas gesagt oder so. Und es gab den Moment, wo ich mir zugucken konnte, wie so die Wolken im Inneren aufgezogen sind, wie der Gedanke vorbei war.
Ja.
Und ich sehen konnte, ach, das ist ja cool, dass ich hier bin.
War ja nur ein Gedanke.
Wie war cool, ja nur ein Gedanke, so, ne? Und der hat mich voll eingenommen und so präsent wie da, so, ne? In keiner bestimmt danach immer wieder erlebt, aber so präsent wie da habe ich es jetzt nicht so greifbar. Und da merke ich einfach, wie stark ein einzelner Gedanke mich einnehmen kann.
Ja.
Und mein ganzes Weltbild alles verändern kann, meine Handlung verändert. Oder jeden auch. Also nicht meine Gedanken, aber jedes Einzelne einen verändern. Und ich glaube, ich muss mich damit beschäftigen, das muss ich üben, dass ich das merke, so. Und manchmal auch, ne, du kennst das auch, du hast auch Kinder und so. Wenn du da manchmal irgendwie, also bei mir ist das so, ich denke so, oh Leute, ne, wieder nicht aufgeräumt, ne. Und dann merke ich aber zumindest vielleicht danach, vielleicht eine Stunde danach so, ach krass, ne. Hab ich mich aber ganz schön mitgenommen mit meinem Gedanken, so, ne.
Ja. Sehr, sehr spannend. Also ich bin mittlerweile an einem Punkt im Coaching, dass ich eigentlich allen Coaches uneingeschränkt sowas empfehle. Also nicht unbedingt ein Schweigeretreat, das muss man sich gut überlegen. Und aber dieses Thema Meditation, also geht es auch gar nicht darum, da mit dem Räucherstäbchen zu sitzen, das ist es gar nicht. Aber na, die Frage, wie kriegst du mit, dass du dich mitkriegst, weil ich es echt mittlerweile für eine wichtige Kompetenz halte, um sich nicht aufzuhängen. Gedanklich.
Ja, ja.
Im Alltag irgendwie. Das mit den Kindern kann ich übrigens extrem gut relaten. Da habe ich habe hier einen 17-Jährigen, der ist, also ich würde sagen, immer noch in der Pubertät und wir rasseln regelmäßig aneinander. Und jedes Mal, wenn wir aneinander gerasselt sind, denke ich im Nachhinein, fällt mir dann auf, nochmal rückblickend, was ich eigentlich gedacht habe in dem Moment, also mir irgendwas, also zumindest im Nachhinein kriege ich es hin. Und denk dann einen halben Tag drüber nach manchmal und kau drauf rum, kommt zu ganz anderen Ergebnissen und abends sprechen wir dann ganz oft nochmal darüber und sind an einem anderen Level. Aber beide, und das ist immer total schön. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir lernen viel von unseren Kindern, auf alle Fälle.
Ja.
Wo geht's noch hin? Bei dir. Was sind noch nächste Schritte? Worauf hast du noch Bock? Was ist vielleicht auch gerade wichtig für dich?
Ja, also für mich ist gerade so einfach das Projekt der nächsten 10 Jahre wahrscheinlich, mein Unternehmen umzubauen. Das ist also wirklich, ja, wir haben die ganzen abgedroschenen Wörter, ne? Nachhaltigkeit, zukunftssicher, enkelfähig, bla bla, ne? Wie auch immer. Ich denke halt, das Unternehmen muss in einer nachhaltigen oder in einer Welt funktionieren, in der wir halt nicht mehr beliebig CO2 in die Welt pusten können, wo wir nicht beliebig. Bei uns ist Insektenhäckseln noch so ein wichtiges Thema, ne? Das dürfen wir auch nicht machen. Wir verkaufen halt Mähgeräte.
Ach so, das heißt, die mähen ab und dann gehen Insekten neben Gras sitzen direkt mit kaputt.
Ja, natürlich.
Ne?
Ja,
klar, okay. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, ne?
Ist ein Thema, dem wir uns noch stellen müssen. Deswegen sage ich auch so 10 Jahre. Und das sind halt, ich sag mal, wenn man sich so anguckt, 10 Jahre wirken super weit weg. Ne? Jetzt haben wir 2025. Aber im Moment wird diskutiert jetzt, wo die Klimaneutralität anfangen soll. Und ne, 2035 sind die ambitionierteren Staaten vielleicht. Und 2045, in 20 Jahren, sind die, die es fast aufgeben irgendwie so. Ne?
Ja.
Und ich benutze jetzt das Wort selbst ambitioniert dabei. Ich denke halt, ein ungünstiges Wort, wenn man das so nimmt, für sein eigenes Unternehmen. Denn es geht ja darauf, dass man sich ordentlich auf die Zukunft vorbereitet. Ich hatte vor ein paar Tagen einen sehr klugen Menschen ein schönes Gespräch. Der sagte mir, das sind Transitionsrisiken. Du baust die ab, indem du dich darauf vorbereitest. Weil irgendwann kommt der Umschwung.
Ja.
Und es gibt politische Systeme oder Parteien, die einen vielleicht ein bisschen mitnehmen wollen auf dem Weg. Die einem vielleicht sagen wollen, hey, ehrlich gesagt, wir haben schon mal in die Zukunft geguckt. Wäre cool, wenn du dir keine neue Gasheizung einbaust. Leute finden es dann nicht so gut und sagen, ich werde bevormundet.
Ja.
Leute werden es aber überhaupt nicht gut finden, wenn eines Tages der Punkt kommt und das Gasnetz abgeschaltet wird und die ihre Gasheizung vor 3 Jahren
eingebaut
haben. Und genau das Gleiche ist mit dem Unternehmen auch, dass für mich jetzt, egal was passiert, ich muss das Unternehmen darauf vorbereiten, dass es das schafft, dass wir mit fast keinen Emissionen durch die Tür kommen. So, ne? Also wenn ich in 10 Jahren das Unternehmen denke, dass ich denke, das gibt es noch. Ne? Und das erfordert so viel Veränderung, weil wir einfach ein ganz klassisches Unternehmen sind, so. Das ist, ich weiß heute noch nicht, wie ich es löse, so. Ne? Und ich kann es nur schaffen, indem ich jeden Tag oder versuche, das anzuschieben, einen kleinen Schritt weiterzubringen und noch darauf hoffe, dass neue Ideen kommen dazu, ne? Also.
Ja, ganz von alleine wird es vielleicht noch nicht alles so gehen, ne? Ja. Ja. Das ist mir halt bei den ersten Posts, wo du mir wirklich aufgefallen bist, ist mir auch aufgefallen, weil ich schon die Wahrnehmung hatte sehr lange, dass Unternehmer sein, ganz viel auch, wir hatten es vorhin an dem orangenen Thema dranhängen, mit Geld verdienen und so, und Hauptsache die Zahlen stimmen, Hauptsache der Rubel rollt, dass aber das Thema Politik viel ausgeblendet wurde, so unter dem Aspekt heraus, das habe ich nichts mit zu tun, weil ich muss ja mein Geld verdienen, so. Und ich glaube schon, dass wir jetzt an einem Punkt sind, dass, und die Führungskräfte, mit denen ich zu tun habe, die sind ja alle in irgendeiner Form damit beschäftigt, irgendwo einen Beitrag zu leisten, dass Geld fließt. Und wenn es in der Verwaltung ist, dann geht es ja auch darum zu gucken, was kostet wie viel, was kann ich mit was abbilden. Aber ich glaube, da kommt jetzt was anderes rein. Und ich denke, dass die Vermischung so in meiner Wahrnehmung vielleicht oft ist, dass wenn Menschen an Politik denken, dass die direkt an Parteipolitik denken und sagen, ach, so bin ich aber nicht, so bin ich aber nicht. Aber ich frage mich, ob es nicht einfach sachpolitische Themen gibt, die dran sind und die eine sehr, sehr hohe Auswirkung haben auf das, was wir in der Wirtschaft, im Business machen. Und glaubst du, dass es relevant ist, dass Führungskräfte, Unternehmer politischer werden?
Also ich bin ja sehr politisch jetzt auch geworden so. Ne? Ich hatte auch irgendwie so die Idee gehabt, dass ich mein Profil nochmal ergänze, so um Aktivist für Transformation, weißt du, irgendwie so ein bisschen, was ist eigentlich Aktivismus?
Ja.
Ich gehört, eigentlich das, ich rede darüber, dass ich es anders haben will, so, dass ich mir vorstelle, warum und weshalb will ich es in der Welt anders haben? Was brauche ich? Oder was braucht die Welt vielleicht? Das für mich einfach, ich glaube, heute essentiell, weil die Leute, die es nicht wollen, sind so laut, und es können auch wenige sein, man weiß gar nicht, ne, ob es viele oder wenige sind, das Internet macht es möglich, so, ne. Aber es gibt so viele Stimmen, so viel Falschinformationen, so viel Fehlleitungen für Menschen, ne, und, ne, und die, diese Stimmen behaupten dann ja auch irgendwie was wie Bevormundung und was weiß ich nicht alles so. Also es wird einem richtig schwer gemacht, in diesem Chaos, was man hört, Orientierung zu behalten. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass Geschäftsführer, die immer noch auch eine gewisse Stellung in der Gesellschaft haben, wo man sagt, ah, die haben was erreicht oder ne, das ist irgendwie Leute, die gucke ich mir an,
Unternehmer, Rollmodell, die packen an. Vorbild.
Ja, dass die sagen, ja, und ganz ehrlich, Leute, die das sagen, dass wir hier aufpassen müssen mit unserem Klima und sowas, das ist echt ein Thema so. Und das ist auch kein, ne, also so kein Wohlfühlthema für Deutschland und wir machen das und kein anderer macht es mit so. Wir sind schon 5-mal abgehangen, so, ne? Ich kriege regelmäßig mit, was in China gibt. In ein paar Wochen fliege ich selbst nach China. Die sind so weit, ne? Und wir sitzen hier so, auf dem hohen Ross, ne?
Streiten uns im Sandkasten, habe ich manchmal den Eindruck.
Ja, ne? Und und das geht dabei auch nicht darum, ob wir uns streiten. Es geht einfach darum, dass diese Leute, die auch vielleicht sagen, Unternehmer sollten nicht politisch sein, so laut tönen. Ja, mit allen möglichen an Fehlinformationen, dass es so wichtig ist, dass ich finde, die vielleicht Mitte der Gesellschaft, wo ich mich mal selbst zuzählen würde, auch gehört wird. Ne? Mhm. Und ruhig auch ein bisschen frecher. Und wir müssen nicht immer vorsichtig sein. Wir müssen nicht immer alles ganz korrekt sein. Ne? Ich denke, auch für eine Partei, wenn man die mal als Beispiel, für die Grünen wird der Maßstab immer so hoch angelegt und für alle anderen, die können über Stock springen, der liegt auf dem Boden. So, ist für mich auch nicht mehr drin. Ich denke einfach, ne, ich kann auch mal Sachen sagen, die vielleicht ein bisschen drüber sind, so, ja. Aber die Bremser tönen so laut, so ein Quatsch, ja. Mhm. Das ist angemessen, etwas dagegen zu halten.
Ja, da sind wir wieder beim Thema Mut, ne?
Ja, vielleicht auch wieder beim Widerstand. Wie viel Widerstand macht man? Aber ohne will ich es halt auch nicht machen, ne?
Ja, mutig in die Zukunft. Spannend. Ich finde, wir haben einen schönen Kreis gedreht über eine ganze Menge Themen. Klassische Coaching-Frage zum Abschluss. Gibt es noch irgendwas, was ich dich noch hätte fragen sollen?
Oh.
Was du vielleicht noch unbedingt sagen möchtest?
Ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, mir hat es total Spaß gemacht, dass ich hier sein konnte. So. Auch die Vorstellung, vielleicht jetzt nochmal über deinen Podcast viele Führungskräfte zu erreichen. So. Die werden nicht alle Rasenmäher kaufen, aber für mich ist ja schon die Message.
You never know.
inspiriert sein davon und Ähnliches tun in ihrem Unternehmen. Und allein das hilft uns ja schon weiter, so wenn desto mehr Leute daran ziehen, aufmerksam darauf machen, dass was zu tun ist.
Ja.
Nicht akzeptieren, dass nichts tun oder irgendwelche Wolkenschlösser bauen. Das bereichert, glaube ich, schon viel. So.
Ich schließe mal mit euren Wert, mit Mut, Vertrauen und Menschlichkeit. Danke fürs Gespräch, Martin. Ganz toll.
Danke dir.
Ich hoffe sehr, dass die Folge mit Martin dir gut gefallen hat. Alle erwähnten Bücher, Konzepte und so weiter findest du wie immer in den Shownotes und da findest du auch die Möglichkeit, wie du dich mit Martin auf LinkedIn vernetzen kannst. Ich glaube, er freut sich immer über, ja, zukunftsorientierten Austausch. Wenn du mehr solcher Inspirationen haben möchtest für deine tägliche Führungspraxis, egal ob du schon in einer Führungsrolle in einem Unternehmen bist, selber Geschäftsführerin bist oder ob du dich einfach in deinem Ehrenamt engagieren möchtest, in Führung gehen möchtest, ich lade dich herzlich ein, hier den Podcast zu abonnieren oder geh auch gerne auf meine Webseite www.juliapeters.info. Dort kannst du auch mein Newsletter abonnieren und dann bekommst du regelmäßig die frischesten Infos und alles, was du vielleicht gebrauchen kannst auf deinem mutigen Weg in die Zukunft. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bleib stark, geh einfach weiter, just keep going und dann hören wir uns bald wieder.